Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Montag, der 31. August. Es ist 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt, den ersten Sportpodcast des Tages auf meinsportpodcast.de.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm, ich mag Sport, berichte gern drüber und damit das hier alles sportjournalistisch Hand und Fuß hat, ist auch Malte Asmus da, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen Malte.
Guten Morgen Andreas. Es hat nicht sein sollen für die Fußballerin des VfL Wolfsburg. Kein Triple wie letzte Woche am Montag, als wir mit den Bayern gefeiert haben. Jetzt ein bisschen Trauer mit den Wolfsburgerinnen.
Olympique Lyon war zu stark, hat zum fünften Mal in Folge die Königsklasse gewinnen können. Glückwunsch dazu. Sie sind einfach das Maß der Dinge im europäischen Frauenfußball, muss man sagen. Wolfsburg muss sich mit der doch sehr, sehr eklatanten nationalen Dominanz begnügen.
Ja, immerhin. 2013 und 2014 hatten die Wölfin ja die Champions League auch schon mal gewonnen, aber dieser dritte Titel, der muss jetzt eben noch ein bisschen warten. Aber eine Wölfin hatte gestern trotzdem Grund zu jubeln und vor allen Dingen auch einen direkten Erfolg gegen eine Spielerin von Olympique Lyon gefeiert.
Genau, Pernille Harder vom VfL Wolfsburg wurde zur Fußballerin des Jahres in Deutschland gewählt, als erste Ausländerin überhaupt übrigens. Die löste Jennifer Marojan ab, die in den 3 Jahren zuvor immer die Auszeichnung des Kickers entgegengenommen hat. Dafür hat die wiederum jetzt einen erneuten Champions-League-Titel mit Lyon gewonnen. Also so hat jetzt irgendwie an diesem Fußballwochenende jeder seins.
Und Pernille Harder kann immerhin noch eine persönliche Auszeichnung mit nach England nehmen. Sie wechselt ja jetzt zum FC Chelsea. Und bei den Männern, da wurde übrigens Robert Lewandowski zum Fußballer des Jahres gewählt und Trainer des Jahres, überraschend, Hansi Flick.
Champions League der Damen, natürlich ein Highlight des insgesamt sehr ereignisreichen Sportwochenendes. Das Stand jetzt auch heute noch viel für Gesprächsstoff sorgen wird. Wir geben euch einen Überblick mit unseren weiteren Top-Themen. Und das sind heute nach Hamiltons Start, Zielsieg und Ferraris nächstem Debakel die 3 Erkenntnisse des Formel-1-Wochenendes.
Deutsches Golf weiter im Aufwind. Aline Krauter gewinnt Women's Amateur und Keimer wird Dritter auf der European Tour.
Die Bundesliga-Vorschau. 5 Fragen an die Saison des VfB Stuttgart. Und neben vielen weiteren Themen haben wir auch noch einen ungeschlagenen Boxer, den nicht einmal der Tod vom Sieg abhalten konnte.
Stand jetzt.
Aktuell.
Wir kommen zur Formel 1 hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps stand am Wochenende auf dem Programm. Ja, und am Ende siegte mal wieder Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas und vor Max Verstappen. Das ist das nackte Ergebnis, aber die Erkenntnisse aus diesem Rennen, bei dem die Ferraris ganz weit hinten hinterher fuhren, die zieht jetzt unser Experte Kevin Scheuren vom Formel-1-Podcast Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de. Kevin, welche sind denn deine 3 Erkenntnisse?
Das war echt ein langweiliges Rennen. Weiß gar nicht, was man so groß aus Erkenntnissen rausnehmen kann. Also klar, ich glaube, die offensichtlichste ist, dass Ferrari jetzt endgültig am Boden angekommen ist. Was für ein Horrorwochenende für die Italiener. Kurz vor ihren beiden Heimspielen in Monza und Mugello, es war das 1000. Rennen als Motorenlieferant. In 2 Rennen haben sie das 1000. Rennen als Rennstall in der Formel 1. Und ich habe keine Ahnung, wie sie das schaffen wollen, da nicht irgendwie ganz hinten zu landen. Also ganz extrem gesagt, das war schon richtig heftig. Da hat gar nichts funktioniert. Grausam. Ganz, ganz grausam. Und ja, wir tun Vettel und Leclerc mittlerweile eigentlich nur noch leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiter vorne, Renault ist zurück, tatsächlich. Und das hatten wir in Starting Grid auch so ein bisschen vorhergesehen schon. Also wir haben denen zugetraut, dass sie tatsächlich eine starke Leistung zeigen können. Und das haben sie getan. Ricardo auf 4, Ocon auf 5. Ricardo mit der schnellsten Rennrunde. Ganz zum Schluss hat er nochmal alles rausgehauen. Und das war schon eine ganz, ganz stramme Leistung. Ja, und macht Hoffnung darauf, dass die vielleicht noch einen Schritt weiter nach vorne machen können in Monza und Mugello und tatsächlich Red Bull vielleicht in Sachen Podium gefährlich werden können. Das hat für Aufsehen gesorgt. Auch in dieser Leistung ganz am Ende des Rennens nochmal was rausziehen zu können aus dem Motor. Beeindruckend, ganz beeindruckend. Und Daniel Ricciardo hat auf jeden Fall gezeigt, dass er einer der besten Fahrer im Feld ist, der jetzt kein Top-Auto unter seinem Hintern hat. Also Chapeau Renault. Und ja, die dritte Erkenntnis, klar, Lewis Hamilton ist eigentlich nicht zu schlagen. Also wieder mal ein hervorragendes Rennen des Briten, ein hervorragendes Rennen vom Briten, so muss es richtig sein. Valtteri Bottas kam nicht hinterher, Max Verstappen sowieso nicht. Bottas wollte vielleicht zu Beginn mal, aber durfte nicht oder konnte nicht oder wie auch immer. Am Ende muss man den Hut ziehen vor Lewis Hamilton, der am Samstag im Qualifying eine halbe Sekunde vor Valtteri Bottas war, eine Fabelrunde hingelegt hat und im Rennen nichts hat anbrennen lassen. Ja, und wenn das so weitergeht, dann ist im Mugello der Schumacher-Rekord fällig. 91 Siege, 89 hat Hamilton jetzt. Das ist dann auf der Ferrari-Hausstrecke schon ein Statement, was ersetzen kann. Was trotzdem hoch emotional wird, gerade wenn dann auch offensichtlich Fans vor Ort sein werden. 3000 sollen im Mugello ja zugelassen sein. Muss man einfach anerkennen, es ist der beste Fahrer unserer Generation. Das hat er in Belgien erneut gezeigt. Mehr dann unter der Woche bei Starting Grid. Dann auch die Vorschau auf den großen Preis von Monza und damit zurück in das Studio von Stand Jetzt mit Malte Asmus.
Stand Jetzt aktuell.
Das deutsche Golf sorgt Stand jetzt für ziemlich viel Furore. Sofia Popow gewann letzte Woche ja das Open Championship der Damen. Wir haben darüber berichtet und in dieser Woche holte sich Aline Krauter in West Lancashire das Women's Amateur Championship, das wohl größte und renommierteste Amateur-Golf-Turnier im Damengolf.
Das wird als Matchplay ausgetragen und Krauter schaltete auf dem Weg zum Titel unter anderem im Halbfinale die Vorjahressiegerin Emily Toys aus, behielt mit 2-1 die Oberhand. Im Finale musste sie dann gegen Annabelle Fuller über die vollen 18 Löcher ran, ehe sie den größten Sieg ihrer Karriere unter Dach und Fach brachte und über das ganze Gesicht strahlte, wie beim Siegerinterview, das die R&A auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht hat.
I don't even know. I feel like this is a dream and someone's about to snap me out of it. But I'm super honored and especially in this place. Everyone's been so welcoming. The R&A, everyone here in the club. So yeah, it's been amazing. It's been such a great week. It's been so fun. It's been a long week. But I'm super excited for anything I'm allowed to do now.
Die Freude und der Stolz, die man aus diesen Worten da raushört, die sind auch absolut berechtigt. Als Siegerin des Women's Amateur Championship darf Aline Krauter nämlich im nächsten Jahr bei der Women's Open, der US Women's Open und der Evian Championship und auch beim Augusta National Women's Amateur Championship an den Start gehen. Vor 2 Jahren hatte Leonie Harm aus Deutschland ja schon mal das Women's Amateur gewonnen.
Für einen Sieg reichte es für Martin Keimer beim ESPS Honda UK Championship dagegen leider nicht. Es wäre sein erster seit den US Open 2014 gewesen. Ein ärgerlicher Fehler an der 17 des Schlusstages brachte ihn aus dem Rennen um den Sieg oder zumindest um die Chance auf das Playoff. Aber es war ein Ergebnis, das Mut macht nach all den schlechten Ergebnissen der Vergangenheit. Geteilter Dritter und vor allem 4 konstante Tage. Das hat ja in der letzten Zeit vor allem gefehlt. Er hat ja neulich schon mal gut angefangen, aber dann stark nachgelassen. Die Kurve steigt wieder nach oben für Martin und rundet insgesamt ein sehr, sehr gutes Golfwochenende aus deutscher Sicht ab.
Ja, lassen wir Martin selber noch was zu seinem Abschneiden im The Belfry sagen. Im Interview der European Tour hat er es getan.
Ja, ich habe die Woche über super gespielt, viele gute Chancen mir erarbeitet, war sehr zufrieden mit meinem kurzen Spiel, sehr gut geputtet, habe mir eine Chance heute gegeben, das Turnier gewinnen zu können. Leider in der 17 mit dem Bogey hat mir das Playoff gekostet, ist eigentlich ein Birdie-Loch. Sollte man am Ende der Runde nicht mit dem Bogey runtergehen. Ist leider passiert, aber groß und ganz bin ich zufrieden mit der Woche. Ja, ich spiele nächste Woche in Spanien, nochmal als Vorbereitung für die US Open. Dann habe ich eine Woche frei, wo ich wahrscheinlich das Wochenende vorher nach Amerika reisen werde. So eine kleine Vorbereitung und dann wird das zweite Major gespielt.
Und noch mehr dazu und zum Golfwochenende allgemein, aber natürlich auch die Analyse zur BMW Championship auf der PGA Tour hört ihr natürlich noch im Laufe des Tages bei Nur Golf, unserem Golfpodcast hier auf meinsportpodcast.de.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Das geglückte Comeback von Boxer Marco Huck ist unser Top. Da steht nach 15 Monaten Pause wieder im Ring und schlägt im Schwergewicht den 152 Kilo-Mann Dennis Lewandowski in Braunlage eindeutig nach Punkten. Jetzt mal wieder endlich eine Chance auf einen EM-Kampf. Mit einer Niederlage wäre es das dann sonst wohl endgültig für Hucks Karriere gewesen, in der er ja auch mal Weltmeister im Cruisergewicht war.
Und unser Flop des Tages sind Internetausfälle. Die sind nämlich immer ärgerlich, egal ob bei der Podcast-Aufnahme oder bei Bankgeschäften oder wenn große Sportereignisse live gestreamt werden. Aber besonders ärgerlich war es am Wochenende für die Teilnehmer der ersten online ausgetragenen Schacholympiade. Die wurde nämlich von einem Internetausfall überschattet und letztlich auch entschieden. Im Finale zwischen Russland und Indien nämlich, da rauchte plötzlich das Netz ab. Russland führte bei diesem Moment oder in diesem Moment, aber Indien stand kurz davor, doch noch auszugleichen. Die Chance war zumindest da, dann war das Internet weg, aber am Ende stand dann zumindest ein salomonisches Urteil. Beide Teams wurden zu Siegern erklärt.
Geburtstagskind des Tages.
Sein Debüt als europäischer Ryder Cup Captain muss er jetzt erstmal verschieben, Corona-bedingt, auf 2021, aber nicht seinen 49. Geburtstag. Happy Birthday, Patrick Harrington.
3 Major-Titel hat der Ire bisher in seiner Karriere gewonnen, 15 Turniersiege auf der European Tour und 6 auf der PGA Tour gefeiert. Über 300 Wochen lang war er in den Top 10 der Weltrangliste zu finden. Die Ernennung zum Ryder Cup Captain ist der verdiente Lohn für eine sehr erfolgreiche Spielerkarriere.
Eine Spielerkarriere, die er einer Laufbahn als Buchhalter vorgezogen hatte und die schon als Amateur äußerst erfolgreich verlief, von daher wohl alles richtig gemacht. Der Sprung zum Golfprofi 1995 war die unweigerliche Folge dieser Amateurzeit. Patrick wurde übrigens südlich von Dublin geboren und das scheint für Golfer ein richtig gutes Pflaster zu sein, denn Paul Laurie kommt daher, Paul McGinley auch aus der Ecke, also das lohnt sich da, geboren zu werden und dann Golfer zu werden.
Das Glück, am richtigen Platz geboren zu werden. Seinen ersten Major-Titel holte Harrington 2007 bei den Open im Stechen gegen Sergio Garcia. Sein bestes Jahr war aber 2008. Da verteidigte er seinen Open-Titel, gewann zudem das PGA Championship und damit war er der erste Europäer nach 77 Jahren, der diesen Titel endlich mal wieder gewinnen konnte.
Tja, und wäre diese aktuelle Saison jetzt normal verlaufen, wäre Harrington wahrscheinlich schon komplett im Ryder Cup-Modus. Jetzt hat er aber vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sich im Kreise seiner Frau und im Kreise der beiden Söhne feiern zu lassen. Happy Birthday, Captain Harrington.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 51 Jahren starb einer der größten Boxer aller Zeiten, der unvergessene Schwergewichtsweltmeister Rocco Francis Macchigiano.
Besser bekannt als Rocky Marciano, der Sohn eines in den USA eingewanderten italienischen Schusters, hatte alle 49 Profikämpfe seiner Karriere gewonnen.
Ja, und selbst der Tod konnte ihn nicht davon abhalten, seinen vielleicht größten Gegner noch nach seinem Tod zu besiegen. Dazu aber gleich mehr.
Ja, Marciano war nicht so elegant wie vielleicht Sugar Ray Robinson, verfügte nicht über die Variabilität von Muhammad Ali zum Beispiel.
Nee, aber er hatte gute Augen und vor allen Dingen eine linke, aber vor allem noch eine rechte Faust, die ihresgleichen sucht. Mit beiden konnte er verdammt hart zuschlagen und das auch noch in ziemlich hoher Frequenz.
Viel zu hart für 43 seiner Gegner, die er in seiner Karriere K.O. schlug.
43 K.O. in 49 Kämpfen, das ist eine Quote, ich rechne mal schnell aus, rund 88%.
Die höchste K.O.-Quote übrigens im Schwergewicht aller Zeiten und das mit der Körpergröße von 1,79 Meter, sehr außergewöhnlich.
Ja, recht klein, aber diese fehlende Körpergröße machte er durch hohes Tempo und vor allen Dingen blitzschnelle Reflexe locker wieder wett und er ließ sich auch nicht davon abbringen, dass Boxkritiker seinen Kampfstil immer wieder kritisierten.
Marciano trat mit 33 Jahren zurück, hatte aber seine Kampfbörsen clever angelegt und lebte nach seiner Karriere ein ziemlich wohlhabendes Leben bis zum 31. August 1969, einen Tag vor seinem 46. Geburtstag. Marciano starb mit weiteren Insassen beim Absturz einer einmotorigen Cessna.
Doch nicht mal der Tod konnte seine Siegesserie stoppen. Ein halbes Jahr nach dem Absturz sollte ein Computerprogramm nämlich die Frage nach dem besten Schwergewichtler aller Zeiten beantworten.
Der Computer schickte Marciano in einen Fight gegen Muhammad Ali und Rocky gewann durch K.O. in der 13. Runde.
Stand jetzt aktuell.
Bei unserer Saisonvorschau 5 Fragen an die Bundesliga-Vereine sind wir heute beim Aufsteiger, beim VfB Stuttgart gelandet und die Fragen für die Schwaben beantwortet stellvertretend unsere Stuttgart-Expertin Desiree Wolf. Wenn du an die zurückliegende Saison zurückdenkst, wie fällt dein Fazit aus?
Mein Fazit zur vergangenen Saison des VfB Stuttgart in der zweiten Liga fällt sehr durchwachsen aus. Auf der Habenseite steht ganz klar der Aufstieg, der erreicht wurde. Allerdings wurde der Aufstieg nur auf Platz 2 erreicht, nur in Anführungszeichen. hinter Bielefeld und, wie ich finde, auch verdient hinter Bielefeld, zeigt sich auch in der Deutlichkeit von 10 Punkten Abstand. Und was noch negativer ins Gewicht fällt, ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass in der Bilanz über das ganze Jahr gesehen 10 Niederlagen zu verzeichnen waren. Bielefeld hatte deren nur 2. Und mit 10 Niederlagen einen Aufstieg trotzdem noch zu schaffen, ist zwar auf der einen Seite auch eine Leistung, aber zeigt auch, dass die Saison sehr schwierig war und auch nicht immer erfolgreich war.
Was muss diese Saison anders bzw. besser werden?
Die Mannschaft braucht in der jetzt folgenden Bundesliga-Saison eine größere Stabilität in allen Bereichen. Und ganz vorneweg ist da auch, wie beim VfB Stuttgart, fast immer der Trainer zu nennen. Es wäre zu wünschen, dass Pellegrino Matarazzo die Saison überlebt, in Anführungszeichen. Dass wir nicht wieder, wie praktisch immer, einen oder mehrere Trainerwechsel in der Saison haben, weil das Gift für die Mannschaft ist. Ich hoffe, dass sich jetzt im Trainingslager Mechanismen eingespielt haben und dass vor allen Dingen die Abwehr, die gut bestückt ist und auch gut verstärkt wurde, eine Chance hat, Bundesliga-tauglich zu sein. Und darauf aufbauend lässt sich dann das Überleben in der ersten Bundesliga angehen.
Wer ist der Hoffnungsträger in dieser Spielzeit?
Hoffnungsträger? Gute Frage. Es gibt nicht den einen Hoffnungsträger in der Mannschaft. Es gibt auch nicht den einen Leistungsträger in der Mannschaft, an dem sich alle anderen orientieren können. Das wäre maximal im Sturm phasenweise Nico Gonzalez. Und der ist im Moment ja noch nicht fest. Sprich, es ist noch nicht klar, ob er wechseln wird oder nicht. Meine Hoffnung wäre, dass er bleibt. Dann wäre er ein Hoffnungsträger, zumindest in der Offensive. Ansonsten würde ich hier noch Pellegrino Matarazzo als Trainer nennen und hoffen, dass er in der Lage ist, die Mannschaft gut durch die erste Liga zu führen.
Was wäre aus Sicht deines Vereins das Best- bzw. das Worst-Case-Szenario?
Das Best-Case-Szenario ist aus meiner Sicht alles, was besser ist als 15. Platz 15 muss das anvisierte Ziel sein und ein Platz 12, der aus irgendeinem Grund herausspringt, weil es gut läuft, weil die Mannschaften sehr dicht beieinander liegen, wäre aus meiner Sicht schon fantastisch. Glaube ich aber nicht. Das Worst-Case-Szenario ist ganz sicher der Abstieg, ob nun über Relegation auf Platz 16 oder direkt. Das wäre ganz furchtbar und hoffen wir alle, dass wir es schaffen, über der Linie, über dem Strich zu bleiben und Platz 15 zu erreichen.
Für welche Schlagzeile wird dein Verein in dieser Saison sorgen?
Die jungen Wilden, vogelwild und unberechenbar. Das lasse ich einfach mal so stehen. Das kann jeder ausdeuten, wie er möchte, ob nun positiv oder negativ.
Desire Wolf mit den 5 Fragen an den VfB Stuttgart zur neuen Saison.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Schauen wir noch auf einen ereignisreichen Sporttag voraus. Dank der Terminvorschau der Kollegen vom SID, dem Sportinformationsdienst, sind wir darüber natürlich immer bestens im Bilde.
Bei der Tour de France steht die 3. Etappe auf dem Programm mit einem Franzosen in Gelb, Julien Alaphilippe. Der hat die 2. Etappe nämlich gestern gewonnen.
Er ist übrigens der erste Franzose seit Thierry Marie 1990 und 1991, der bei 2 Touren hintereinander in Gelb fährt.
Ja, von Nizza geht er in Gelb dann auf die Route Napoleon sozusagen entlang dieser Route Napoleon nach Sisteron. 198 Kilometer ist der heutige Tagesabschnitt lang und Sisteron ist erstmals Zielort einer Touretappe.
3 Berge der 3. und einer der 4. Kategorie liegen auf der Strecke, ehe es in ein flaches Finale geht.
Und das riecht natürlich wieder nach einem Tag für die Sprinter und hoffentlich nicht nach so vielen Stürzen wie an den Tagen zuvor.
Die US Open in New York starten, überschattet von einem Corona-Fall im Herrenfeld, und die beiden besten Deutschen sind auch gleich im Einsatz, Alexander Zverev und Angelique Kerber.
Für Zverev ging die Nach-Corona-Saison ja nicht ganz so gut los, er verlor gleich sein erstes Einzel letzte Woche.
Gegen Andy Murray. Zverev hat große Probleme mit seinem Aufschlag, ob er die in den letzten Tagen in den Griff bekommen hat.
Ja, schwer zu sagen. Er ist ja wegen der strengen Corona-Auflagen mit sehr kleinem Team und auch ohne Coach unterwegs. Sowohl sein Vater als auch sein richtiger Trainer David Ferrer, die sind gar nicht mit dabei. Tja, da hat er natürlich nicht so viel, zumindest unter Anleitung, trainieren können. Und dann gibt es auch noch einen schweren Gegner heute gleich für ihn.
Ja genau, den Finalisten von 2017, Kevin Anderson.
Und Angelique Kerber, die weiß auch noch nicht genau, wo sie nach der langen Pause so steht. Sie geht daher auch selbst ohne jetzt besonders große und hohe Erwartungen gegen die Australierin Alja Tomljanovic ins Rennen.
Kerber hat zwar viel trainiert und viel gearbeitet, aber Wettkämpfe sind natürlich dann noch mal was ganz anderes.
Ja, und bei den Herren sind noch ein paar mehr Deutsche auch im Feld und am Start, schon gleich am Montag. Jan Lennard Struff zum Beispiel, der muss auch gleich ran. Er trifft auf den Spanier Pedro Martinez Portero. Peter Gojovcik, der trifft auf Hubert Hurkacz, die Nummer 24 der Setzliste. Und Dominik Köpfer, der bekommt es mit Taylor Fritz, der Nummer 19 der Setzliste zu tun.
Und bei den Damen sind neben Kerber und Annalena Friedsam gegen Caroline Dolheid, Tatjana Maria gegen Allison Risky und Tamara Kopacz gegen Sissi Bellis im Einsatz.
Außerdem spielen die Teams der Regionalliga Nordost ihren dritten Spieltag im Fußball.
Die Ligue 1 geht weiter mit Spieltag Nummer 2, also zum Wochenstart gibt es eine ganze Menge zu verfolgen.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich, hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.